Und ich glaube, was wir alle mitbringen, im Kern ist die Passion, was zu kreieren, was Leute konsumieren können und dadurch was spüren, was fühlen. Und ich glaube, diese kreative Leidenschaft in uns, die trägt jeder. Und ich glaube, jetzt war es einfach eine andere Art, wie wir die kommuniziert haben in diesem Film.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In dieser Folge spricht Content-Creator Jakob Rott von den Elevator Boys über den Film Back to the 90s. Guten Morgen an alle Film- und Serienfans da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Ihr habt gerade schon gehört, wir haben heute einen etwas anderen Interviewpartner als sonst zu Gast im Vergleich, und zwar Content-Creator Jakob Rott. Der ist mit den Elevator Boys vor ein paar Jahren bei TikTok viral gegangen. Und jetzt hat die Gruppe sich überlegt, dass sie ins Schauspielfach wechseln möchte. Das haben sie gemacht mit dem Amazon Prime Videofilm Back to the 90s, über den er nachher ein bisschen was erzählen wird. Das ist aber natürlich nicht das einzige Thema, was ich hier heute vor euch am Start habe, sondern unter anderem auch noch eine Superhelden-Serie. Und um über die zu sprechen, habe ich mir Verstärkung aus der Redaktion an die Seite geholt. Hallo Melanie.
Hallo, ich freue mich.
Wir sprechen nachher über Lanterns, das kann ich schon mal sagen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal an dich die Frage. Wenn du bist großer Superhelden-Fan, das weiß ich, aber wer ist denn dein liebster Superheld? Kannst du das überhaupt definieren?
Also mein liebster Super-Comic-Held ist Helga der Schreckliche. An alle, die Helga kennen, Helga, ja, vorwärts. Helga hat aber weder mit Marvel noch mit DC was zu tun. Müsste ich mir da einen aussuchen? Also ich mochte in den Marvel-Filmen Thor sehr gern. Und bei DC ist es The Dark Knight. Aber nur von Christopher Nolan. Ja.
Ich mag Poison Ivy gerade sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, nur eine Phase. Und wenn du mich in der Woche nochmal fragst, wird das ganz, ganz anders aussehen. Aber ich habe gerade die Variante nochmal gesehen mit Uma Thurman als Poison Ivy, als George Clooney.
Ja, super Film. Super Film.
Super Film. Ich glaube, der Regisseur hat sich hinterher sogar dafür entschuldigt. Aber das lassen wir mal außen vor.
Verkannt, ne? Total verkannt, der Film.
Ja, aus dem Jahr 97, also auch schon ein bisschen her, aber zeitlos, könnte man fast sagen.
Absolut, absolut.
Ob die Serie Lanterns tatsächlich zeitlos wird, darüber sprechen wir nachher. Melanie, ich verabschiede dich jetzt nochmal ins Off und wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
Tschüssi.
Kurz und übersichtlich. Den Auftakt macht hier heute ein neuer Thriller, eine Romanverfilmung mit dem Titel Der Kinderflüsterer. Ab dem 28.08. bei Netflix verfügbar. Und im Fokus der Geschichte steht Witwer Tom, der mit seinem Sohn Jake in den kleinen Ort Featherbank zieht und dort einen Neustart wagen möchte. Doch eben dieser Neustart entwickelt sich dann zum Albtraum, denn der Achtjährige wird entführt und zwar auf die gleiche Weise, wie damals der Serienkiller Kinderflüsterer seine Opfer gekidnappt hat. Man würde jetzt meinen, dass der Täter da wieder hintersteckt, aber nein, der sitzt seit 15 Jahren im Gefängnis und wurde damals gefasst, jetzt wird's brisant, von dem Ex-Ermittler Willis, der wiederum der Vater von Tom ist. Und obwohl die beiden seit längerem keine so gute Beziehung zueinander haben, springt Tom jetzt über seinen Schatten und bittet seinen Vater um Hilfe und schon bald stoßen die beiden auf Verbindungen zu einem früheren Fall. Das Ganze ist ein super stark besetzter Thriller, unter anderem mit Robert De Niro als besagtem Ex-Ermittler Willis, den ich eben angesprochen habe. Und an seiner Seite spielt Adam Scott, bekannt aus der Serie Severance, den verzweifelten Vater. Das Ganze basiert auf einem Bestseller, und zwar von Alex North aus dem Jahr 2019. Das war damals sein Debütroman, aber der ist so erfolgreich geworden, dass Alex North seither tatsächlich zahlreiche weitere Thriller veröffentlicht hat. Club der Roten Bänder dürfte vielen von euch noch ein Begriff sein. Und zwar kam die Serie damals mit 3 Staffeln ab 2015 bei Vox und hat die Geschichte von mehreren Jugendlichen erzählt, die aus unterschiedlichen Gründen im Krankenhaus sind und dort aufeinandertreffen und einander mit ihrem Miteinander entsprechend Kraft geben. Damals dabei waren Tim Oliver Schulz, Timur Bartels und Damian Hardung unter anderem. Und jetzt bringen wir das Ganze auf eine neue Ebene, und zwar die neue Generation, so der Untertitel dieser Variante, erzählt von 9 Jugendlichen mit anderen Problemen, mit anderen Krankheiten, die jetzt im Krankenhaus aufeinandertreffen und alle wirklich ganz schwere Schicksale haben. Einer droht beispielsweise sein Augenlicht zu verlieren, ein anderer leidet an Leukämie und sie alle nähern sich dann eben über diese Krankenhausflure einander an und kommen in Kontakt und versuchen einander auch Kraft zu geben. Das Ganze ist keine originalgetreue Adaption der Ursprungsserie, das muss ich einmal vorwegschieben, sondern es sind neue Charaktere mit 9 Geschichten, die wir hier erzählt bekommen, allesamt gespielt von ganz, ganz tollen jungen Darstellern. Und ich weiß, dass der Vergleich zum Original natürlich nahe liegt, aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal verraten, dass diese Serie genauso emotional ist wie der Vorgänger. Und jetzt kommen wir zu Back to the 90s, dem Film bei Prime Video, den ich eingangs bereits erwähnt habe, mit Jakob Rott von den Elevator Boys. Es ist der erste Film von den Elevator Boys und für alle, die es nicht wissen, die Jungs sind 2021 durch Fahrstuhlvideos bei TikTok viral gegangen. Also sie haben ganz viele verrückte Clips eben im Fahrstuhl gedreht und haben sich seither erfolgreich in der Content-Creator-Szene etabliert. Und dieser Film, ihr erster Film, erzählt nun von einer angehenden Boyband, die eine großartige Chance bekommt, dann aber mit der Tatsache konfrontiert wird, dass einer von ihnen, und zwar Jakob Rott, aussteigen möchte. Ehe es dazu kommt, werden sie allerdings mit am Fahrstuhl in die 90er Jahre katapultiert und setzen jetzt natürlich alles dran, um wieder in die Gegenwart zu kommen. Und was Jakob Rott jetzt zu dieser Produktion und zu dem ersten Film der Elevator Boys sagt, das erfahrt ihr jetzt. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Jakob Rott, hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir sprechen über den ersten Film der Elevator Boys bei Prime Video. Back to the 90s heißt dieser Film. Und ich stelle dir gleich zum Anfang mal eine Frage, die natürlich ein bisschen auf der Hand liegt. Wenn du Zeitreisen machen könntest, in welches Jahr würdest du tatsächlich gerne mal reisen, wenn du es dir frei aussuchen könntest? Und warum?
Sehr, sehr schwierige Frage. Aber schöne Frage. Ich glaube tatsächlich sogar in die 90er. Der Film hat Lust gemacht auf mehr, wirklich da zu sein. Und ich glaube, viele Leute, die den Film schauen, die schon sogar da waren, fühlen sich zurückerinnert. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in dem Film in dieses Zeitalter, sag ich mal, schlüpfen zu können. Andererseits natürlich ist die Boyband-Era. Wir machen Musik im Film, aber auch in Real Life und dementsprechend Teil des Ganzen sein zu können. Ja, wäre ein Traum. Aber wir haben es ja so ein bisschen erlebt.
Hast du irgendwas schon mit den 90ern verknüpft eigentlich? Oder war das jetzt für dich was, wo du sagst, da muss ich mir jetzt erstmal reinlesen, was man eigentlich damit verbindet?
Also ich bin haarscharf dran vorbeigerutscht. Ich bin ein 2000er Kind. Dementsprechend habe ich nicht ganz dort stattgefunden, aber die Klamotte, die jetzt wieder zurückkommt, ich glaube, der Wunsch nach dem Analogen auch, analoge Kameras kommen wieder zurück, Walkmans kommen wieder zurück. Ich glaube, dementsprechend begegnet man heutzutage im Alltag schon noch viel, was damals ganz modern war, aber jetzt irgendwie wieder sein Revival hat. Dementsprechend gibt es schon Touchpoints und ich finde, es hat auch alles einen sehr schönen Charme.
Musst du mal erzählen, das ist der erste Spielfilm der Elevator Boys. Wie kam es dazu? Wo ist diese Idee und das Ganze drumherum tatsächlich entstanden?
Das ist korrekt, das ist der erste Film. Und wir waren in Kontakt mit Amazon Prime Video und dann kam nämlich eben die Idee auf, einen Film einer Boyband mit 5 Hauptcharakteren zu besetzen. Und dann haben wir so uns zusammengefunden und dann haben wir gemeinsam an dem Drehbuch noch weiter gemeinsam gefeilt. Beide Seiten haben wir einen Input gegeben und so war es dann ein sehr, sehr schöner Workaround, um eben jetzt bis zu dem Film Back to the 90s zu kommen. Und dann war es für uns als Jungs erstmal ein Casting-Prozess, wer bekommt welche Rolle. Das war, glaube ich, auch sehr spannend und auch gut für uns, um sich noch besser in der Rolle, dadurch, dass das erste Projekt ist, wiederzufinden, wohlzufinden und die bestmöglich zu performen. Darüber hinaus hatten wir viel Coachings, Acting-Coaching, was wir aber auch schon Jahre vorher hatten. Also dieser Traum hat schon in uns gelebt, mal in einem Film stattzufinden, aber jetzt natürlich mit seinen 5 besten Freunden die 5 Hauptrollen von dem Global Release zu sein, ist natürlich ja sehr surreal. Und ja, wir haben von Anfang an gewusst, was da auf uns zukommt, natürlich nicht ganz, aber wir haben es von Anfang an mit einem sehr, sehr viel Respekt behandelt, das Thema. Dementsprechend wollten wir ganz viel Coachings nehmen. Wir haben ein bisschen mit unserem Director Facundo sehr, sehr viele Szenen auch nochmal einzeln durchgegangen, um einfach das bestmögliche Resultat hinzubekommen, an den Tag zu legen. Und ich glaube, wir haben es am Ende gut gemacht. Also ich kann für jeden der Jungs sprechen, wenn ich sehe, wie jeder die einzelnen Rollen verkörpert hat, bin ich stolz auf jeden Einzelnen von uns, dass es am Ende so gut rausgekommen ist.
Ihr macht ja normalerweise Videos für euch selber, also als Content Creator natürlich auf Instagram, TikTok und so weiter für euch, aber auch eben für die Gruppe. Und dann habe ich mich aber so gefragt, das sind ja Sachen, die ihr selber entwickelt in erster Linie. Und jetzt habt ihr natürlich Außenstehende da, die euch was sagen. Also das eine ist Selbstinszenierung, das andere ist Inszenierung von außen. Wie schwer ist es auf einmal, sich tatsächlich da ja was sagen zu lassen in gewisser Weise?
Es ist natürlich fast genau gegensätzlich, wie man da agiert. Und ich glaube, das war am Anfang auch eine große Herausforderung. Dadurch war es aber umso wichtiger, dass unsere anderen Mitschauspieler, Mitschauspielerinnen, ebenso wie unser Director, uns so die Last von den Schultern genommen haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, uns so fallen zu lassen. Und Facundo hat uns fantastisch inszeniert im Vergleich, wie wir es sonst machen, dass wir es selber machen. Das war auf jeden Fall eine Hürde. Aber die Hürde wurde uns relativ schnell genommen, weil von Tag 1 so ein großes Vertrauen da war, das komplette Team, das an dem Projekt gearbeitet hat, dass wir gesagt haben, okay, wir sind in so guten Händen, wir können die Verantwortung da auch abgeben. Aber es war natürlich schwer, sich da am Anfang vielleicht gedanklich hineinzuversetzen, aber am Ende des Tages war es eine wunderschöne Erfahrung und hat auch Druck von uns genommen.
Glaubst du, dass ihr schon eine gute Grundvoraussetzung mitbringt, weil ihr natürlich den Umgang mit der Kamera ja total gewohnt seid? Also das ist ja schon mal eine Leichtigkeit, die da mit reingebracht wird.
Also ich glaube, kamerascheu sind wir nicht. Wir waren auch schon an großen Sets davor. Dementsprechend bringt man da, glaube ich, schon ein bisschen was mit. Aber ich glaube, das, was wir alle mitbringen seit Tag 1 und wo auch viele Leute verwirrt sind, wenn sie sagen, ich habe am Anfang Bilder gemacht auf Social Media, Kurzvideos, Musik und jetzt der Film, was wollt ihr denn eigentlich wirklich machen? Und ich glaube, was wir alle mitbringen im Kern ist die Passion, was zu kreieren, was Leute konsumieren können und dadurch was spüren, was fühlen. Und ich glaube, diese kreative Leidenschaft in uns, die trägt jeder und ich glaube, jetzt war es einfach eine andere Art, wie wir die kommuniziert haben in diesem Film. Und dementsprechend, glaube ich, ist es gar nicht so fernab von dem, was wir eigentlich schon tagtäglich machen, Leute zu entertainen, jetzt nur auf einer anderen Form. Und es war natürlich komplett neu, eine riesen Herausforderung, aber unser Herz ist daran aufgegangen.
Deine Figur sagt in dem Film, dass er so ein bisschen auch die Leichtigkeit verloren hat als Musiker, dass er nicht so richtig weiß, wo er hin will und was ihm das Ganze eigentlich noch gibt. Und ich habe mich gefragt, wie sehr hast du im Laufe deiner Laufbahn, die ja sehr, sehr schnell, sehr, sehr durch die Decke gegangen ist, vielleicht auch durch diese permanente Social-Media-Präsenz vielleicht so ein bisschen die Leichtigkeit verloren, weil du musst ja permanent wirklich Output liefern, um eben im Gespräch zu bleiben.
100%. Also ich glaube, das ist ein Punkt, an den viele Leute kommen, die kreativ schaffen. Andererseits ist es natürlich so, wo ich auch sagen muss, ich habe mich selber sehr auch in der Rolle gefunden, weil wenn man sehr hohen Anspruch an sich selber hat, versucht man alles perfekt machen zu wollen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man versucht, alles perfekt machen zu wollen, ist es eben nicht mehr perfekt. Weil was definiert heutzutage perfekt? Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo was Perfektes davon getragen ist, dass es Ecken und Kanten hat, dass es Gefühle hat, dass man Gefühle zeigen kann. Was wir, glaube ich, auch als Gruppe von Tag 1 eigentlich gemacht haben, versucht haben, nicht nur diese perfekte Illusion den Leuten auf Social Media zu zeigen, aber es natürlich trotzdem immer wieder schwer ist, gegen sich selber anzukämpfen, trotzdem perfekt wirken zu wollen. Und ich glaube, da hat meine Rolle Ben auch eben so einen großen Kampf mit sich selbst, versuchen alles perfekt zu machen, aber am Ende realisiert er, in dem Moment, wo ich nicht versuche, alles perfekt zu machen, wird es perfekt. Und mit diesem Gefühl eben dann am Ende des Tages Berge versetzen zu können. Ich glaube, da liegt eine wahre Schönheit und eine wahre Kraft drin, sich so auf sein Herzgefühl, auf sein Herz und auf sein Gefühl zu verlassen und nicht immer versuchen, alles hundertprozentig perfekt zu machen.
Eine allerletzte Frage habe ich noch. Und zwar finde ich das ganz spannend, weil es sind ja immer mehr Content Creator, die jetzt tatsächlich auch in die Schauspielerei streben. Hast du das Gefühl, dass diese Leute von der Branche vielleicht auch noch so ein bisschen unterschätzt werden, dass das noch so nachwachsen muss, dass das tatsächlich sich auf Augenhöhe irgendwie bewegt?
100%. Ich glaube auch, wenn ich mich jetzt in die andere Rolle versetze, dass dieses Gefühl vielleicht dass es unfair ist, in meinen Augen auch irgendwo berechtigt ist. Wenn man überlegt, wie viele Schauspieler, Schauspielerinnen seit Jahren, seitdem sie Kinder sind, Schauspielschulen durchlaufen, 100%. Ich glaube aber, wo wir uns gemeinsam dran festhalten können und auch sollen, ist auf jeden Fall ein Prozess, das alles, ja, dass man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnen kann. Aber ich glaube, was wir alle uns vor Augen halten müssen, ist, wir alle versuchen, was zu schaffen, um Leute zu entertainen, dass sie für einen gewissen Moment vielleicht auch schlechte Zeiten oder die Realitäten, in der sie gerade leben, vergessen können. Und ich glaube, es passiert so viel in der Welt, ob es Kurzvideos sind, die vielleicht für 15 Sekunden gehen, aber dafür jeden Tag über 2 Jahre passieren, oder ein Film ist, der 3 Monate lang gedreht wird und dann für 90 Minuten nach 2 Jahren wahrgenommen werden kann. Ich glaube, am Ende liegt es darin, Leute für einen Moment alles um sich herum vergessen zu lassen. Und das ist, finde ich, das Schöne darin. Und ich hoffe, dass wir uns da annähern können, wo man sagt, am Ende des Tages wollen wir die Leute entertainen und ein gutes Gefühl übermitteln. Dementsprechend, es ist natürlich, wie man dahin kommt, ist ein anderer Weg, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall dasselbe Ziel. Dementsprechend, ja, ich würde mir wünschen, wenn der Film das auch ein bisschen sieht, aber ich glaube, wir nähern uns da schon immer, immer mehr an.
Ich drücke die Daumen, dass der Film jetzt auf jeden Fall ein Erfolg wird. Jakob Rott, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
So, ich habe Sie eben schon einmal begrüßt. Jetzt muss ich Sie natürlich nochmal hereinholen. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich immer noch.
Sehr gut. Wir sprechen über Lanterns, eine neue Serie bei HBO Max, verfügbar aus dem DC-Universum. Und bevor du mir die Handlung erklärst, beziehungsweise allen Hörerinnen und Hörern da draußen, einmal natürlich die Frage, wer oder was sind eigentlich die Lanterns? Weil ich gehe davon aus, dass ganz viele da vielleicht auch gar nicht das nötige Vorwissen mitbringen.
Das ist eine hervorragende Frage. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Da musste ich auch nochmal in die Tiefe gehen. Also die Lanterns, also jetzt ganz stark vereinfacht, sind das intergalaktische Sheriffs. Die sind Wesen, also es sind nicht Humanoide oder so, es sind halt Wesen, die für tausende von Sektoren im Universum zuständig sind, also jeweils einer pro Sektor, ein Lantern pro Sektor, und aufpasst, dass da nichts Schlimmes passiert, ne? Sowas außerirdische Bedrohungen abhält oder bekämpft. Also andere Außerirdische natürlich, ne? Aber nicht Lanterns im Normalfall. Wenn sie Green Lanterns sind, und jetzt gehen wir in die Tiefe, ne? Es gibt nämlich Lanterns, Achtung, in allen Farben des Regenbogens. Aber lasst uns bitte bei den Grünen bleiben, das sind auf jeden Fall die Guten.
Und um die geht es jetzt auch in dieser Produktion. Und jetzt musst du mal sagen, Spielort ist Nebraska, glaube ich. Aber also der Spielort ist auch zentral, aber nicht das Entscheidende an der ganzen Sache. Aber ordne es mal ein, um was geht es denn jetzt hier in dieser Geschichte?
Also es geht um den Lantern, den Green Lantern für die Erde. Hal Jordan heißt der, ist ein Mensch tatsächlich, wurde von einem anderen Green Lantern zum Lantern ernannt. Und hat dessen Ring bekommen. Und das muss man wissen, so ein Lantern-Ring, das ist so ein klobiges Ding aus dem Kaugummi-Automaten, zumindest schaut so aus, wirklich, sieht echt so aus. Und der, und jetzt kommt's, der kann Sachen materialisieren. Also der materialisiert, was sich so ein Lantern vorstellt. Stellt sich so ein Lantern einen großen Hammer vor, mit dem er seinem Gegner, so wie früher in den Comicfilmen, auf den Kopf haut, ja, passiert das halt so, ne? Aber er ist zu weit. Also Hal Jordan, Lantern für die Erde, hat einen Azubi. Ich nenne es mal so. Das ist jetzt nicht ganz freiwillig. Dieser andere Herr heißt John Stuart und wurde von Wesen zum Lantern Auszubildenden ernannt, die den Green Lanterns, die Idee zu den Green Lanterns hatten. Also hinter den Green Lanterns steht noch eine höhere Macht. So. Und die haben den Typen auserwählt, um ihm Hal Jordan zur Seite zu stellen. Und normalerweise ist es so, die arbeiten immer allein, die Lanterns, ja. Also, sie sind zuständig für ihren Sektor. Und er hat jetzt eine Hilfe zur Seite gestellt bekommen. Ist so semi, ne? So ein Typen, wenn du stirbst, dass du Nachfolger hast. Das ist ja auch so. Jedenfalls. Die beiden nehmen da was wahr. Und zwar im Jahr 2016. Da passiert was. Nirgendwo in Nebraska. Du hast es schon angesprochen. Und dann spielt die Handlung auf zwei Zeitebenen, 2016 und 2026, und die beiden schauen da mal nach dem Rechten, weil Hal Jordan hat da so, ne, so ein ungutes Gefühl, möchte ich es nennen.
Das DC-Universum begleitet uns ja schon ganz, ganz lange. Also die Comics haben wir anfangs angesprochen, aber es ist jetzt neu geordnet worden. Warner hat vor ein paar Jahren gesagt, sie möchten nochmal alles auf Null setzen, möchten nochmal von vorne anfangen und haben es James Gunn, der auch unter anderem ja auch Guardians of the Galaxy gemacht hat, ja in die Hände gelegt, das Ganze in eine neue Richtung zu lenken. Diese Serie ist jetzt Teil von diesem neuen Aufbauen dieses Universums. Wie ordnet sie sich denn da jetzt so ein bisschen ein? Sind das Figuren, die wir wiedersehen werden oder die wir vielleicht auch schon gesehen haben?
Ja, tatsächlich kommt, also wer von euch Superman gesehen hat, der war ja echt gut, ne? Aller Ehrenwert.
Der war super.
Im
ja.
Kino oder dann auch später jetzt bei HBO Max, wo ich ihn gesehen habe, gestreamt habe, da taucht ein Typ namens Guy Gardner auf. Und Guy Gardner wird gespielt von Nathan Fillion, auch kein Unbekannter, wer zu den vielen, vielen Rookie-Fans gehört, klingelt es jetzt, ne? Oder auch Castle von mir aus, jedenfalls. Der taucht bei Superman auf und der wird auch bei Lanterns zu Besuch sein. Er war auch bei Supergirl, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt gesehen haben, wie ihr wollt, aber ja, es gibt schon ein paar Hüpfer, sage ich mal.
Den Spielort habe ich vorhin schon mal angesprochen und du hast in unserem Heft Streaming, ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, auch darüber geschrieben. Du bist da ganz, ganz wundervoll mit eingestiegen, dass sich das Ganze dadurch auch von anderen Superheldenproduktionen so ein bisschen unterscheidet. Was würdest du sagen, was sagt der Spielort in dem Fall über die Serie tatsächlich auch aus?
Naja, ne? Ihr kennt es ja vielleicht von DC, wenn ihr euch Batman, eben den eben genannten Superman auch ansieht, die sind ja in so Fantasieversionen von Großstädten zu sehen. Ne? Man erkennt so, es ist glaube ich immer New York, ehrlicherweise, aber heißt halt anders. Ne? Jedenfalls, dass das hier in Rushville, Nebraska spielt, zeigt, wie, naja, nehmt mir das Wort nicht übel, aber realistisch diese Serie sein soll heißen. Da ist es ganz normal, dass diese Lanterns da auch rumhüpfen in dieser Version der Erde sozusagen. Und das sind so ganz normale Typen, die halt, also jetzt die beiden, ne, die wir da begleiten, von denen der eine halt diesen Ring hat, der ihm halt sensationelle Kräfte verleiht. Und das, wie soll ich es ausdrücken, holt sie wirklich auf die Erde, die beiden, weil der eine wird von, also Hal Jordan wird von Kyle Chandler gespielt und der schaut halt fix und fertig aus in der Rolle, ne? Wie so ein durchgewurschtelter, ich weiß nicht, Kleinstadt-Sheriff. Und so agieren sie auch. Und die beiden, und das war James Gunns Anliegen, sollen so ein bisschen True Detective spielen. Also für euch, die ihr die Serie vielleicht kennt, ja, da geht's halt ans Eingemachte, ne? Alle haben ziemliche Probleme miteinander, mit der Vergangenheit, in der Zukunft und jeder hat, naja, seine Menge an Schuld mit sich zu tragen. Und so soll das hier auch werden oder sein.
Es ist so eine Mischung zwischen Kriminalfall und Superhelden-Epos. So irgendwo in der Mitte und auch nicht so ganz.
Ich glaube, Epos wird's nicht, ganz ehrlich. Also es ist aber auch nicht Akte X, danach klingt es mir gerade irgendwie so, wenn ich so drüber nachdenke, was ich gesagt habe. Aber es geht dann auch darum, ja, aus großer Kraft braucht es große Verantwortung, ne? Es geht ein bisschen um Verantwortlichkeiten. Den Fans ist bislang auch ein bisschen zu wenig, also in den Trailern, ne? Zu wenig Action, zu wenig Effekte und so. Aber das kommt dann vielleicht noch. Trotzdem wird es bodenständig bleiben, da bin ich mir ganz sicher.
Wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest, das, was du bisher gesehen hast, wie hat es dir denn gefallen?
Ich wollte über diese Serie schreiben und mich damit auseinandersetzen wegen Kyle Chandler. Und zwar, der hat Mitte der 90er mal eine Serie gemacht, die ich geliebt habe, in der er eine Zeitung zugestellt bekommen hat und zwar von morgen und dann immer versucht hat, egal. Ja, könnt ihr ja googeln dann. Und der schlägt sich gut. Genauso wie sein Kompagnon Aaron Pierre, auch Kelly MacDonald, die tatsächlich einen Sheriff dieser Kleinstadt spielt, dieses Cuffs spielt, ist super. Das heißt, es ist sehr, sehr gut dargestellt. Es wird den Darstellern auch Raum gelassen, eben weil die Effekte nicht explodieren, weil alles ständig in der Nacht stattfindet oder du überhaupt gar keinen Überblick mehr hast, was eigentlich genau passiert, wer gegen wen. Das ist sowohl pro als auch contra. Also es könnte fetziger sein, ehrlicherweise. Aber es ist gut, es ist gut. Also wenn man sich darauf einlässt, ja, für mich hätte es noch eine Spur abgedrehter sein können, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ihr könnt euch also in der Hinsicht ein eigenes Bild machen. Melanie ist ein bisschen zwiegespalten, wir hören das da jetzt raus. Ja. Lanterns ist bereits bei HBO Max verfügbar. Melanie, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern, es war mir eine Ehre.
Das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls euch dieses Format gefällt, dann freue ich mich sehr darüber, wenn ihr ein Abo dalasst. Und zwar auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, auf dem Tablet, auf dem Handy oder wo auch immer ihr uns hört. Gerne auf die Glocke drücken, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge entsprechend erscheint. Und auch gerne bei Instagram abonnieren unter allyoucanstream_podcast. Genau, und die nächste Folge kommt dann Anfang September, wie immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Also schaltet gerne wieder ein und bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Stream. Tschüss!